Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 11. Ein Highlight jagt das nächste.
Wie immer auch von mir ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich, Nico.
Servus.
Ja, neue Woche und wieder eine neue Folge von eurem Eisbären-Fan-Podcast. Diesmal muss ich sagen, es uns die Suche nach einem Folgentitel unfassbar leicht gefallen, denn es steckt eigentlich alles drin im Folgentitel, was euch jetzt in der nächsten Stunde, sage ich jetzt mal, erwarten wird in unserer Folge, aber auch was es so rund um den Eisbärenkosmos demnächst alles so geben wird oder zuletzt auch schon gegeben hat. Und ich würde sagen, bevor wir noch länger über Gott und die Welt quatschen, starten wir einfach direkt rein und beginnen mit unserem Hauptblock. Denn auch da gibt es ja schon ein paar kleine Highlights. Die richtigen Highlights, die folgen dann später.
Ja, wir haben heute, glaube ich, sowieso relativ viel im Programm. Schauen wir mal, dass die Folge nicht zu lang wird, bevor die meisten dann aus Langeweile ausschalten.
Hätte ich das mit der Stunde nicht sagen dürfen.
Ja, schauen wir mal, dass wir bei der Stunde bleiben. Ja, starten wir einfach gleich, ne? Du hast es ja schon angesprochen.
Genau.
Vielleicht so als erstes, bevor wir direkt zu den News bei den Eisbären gehen, was in eigener Sache, Tom?
Ja, es gibt News von eurem Lieblingsfan-Podcast. Wir haben jetzt eine neue Website unter einer eigenen Domain, backcheck-fanpodcast.de. Klickt gerne mal rein. Wir haben die Website eigentlich deswegen ins Leben gerufen, weil wir irgendwie mit den bisherigen Angeboten, was jetzt Linktree und dergleichen betrifft, nicht ganz so zufrieden waren. Wir wollten einfach ein zusätzliches Medium schaffen, auf dem ihr wirklich sämtliche unserer Folgen finden und anhören könnt, auf denen auch immer die neueste Folge ja automatisch publiziert wird, ohne dass ihr spezielle Apps wie Spotify oder dergleichen zwingend benötigt. Mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Also wir wollen einfach ein zusätzliches Angebot schaffen, eben um auch die Fans vielleicht ein bisschen abholen zu können, die jetzt diese Apps vielleicht nicht so sehr nutzen oder nicht so regelmäßig nutzen. Aus unserer Sicht ist es einfach wichtig, in der digitalen Präsenz auch eine Webseite mit anzubieten. Vielleicht noch eine Sache, diese Website wird jetzt nicht mit News oder dergleichen gespickt. Also es geht wirklich rein darum, dass ihr an der zentralen Stelle einfach alle Podcast-Folgen finden könnt, dass ihr natürlich die Links zu unseren sozialen Medien auch direkt dort findet. Und das wird jetzt kein zweites Eisbären-Fan-Forum oder EBR-Fan-Live-Ticker-Webseite mit tatsächlichen News oder dergleichen, sondern es geht wirklich um die Folgen im Podcast.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht ganz unwichtig, dass man jetzt auf dieser Seite einfach sich einwählt und man kann sofort die neueste Folge oder meinetwegen natürlich auch ältere Folgen anhören, also es braucht da keine Anmeldung und sonst irgendwas, sondern man ruft einfach die Seite auf, klickt auf Play und los geht's. Und das, glaube ich, war das Wichtigste an dieser Sache, dass einfach niemand, wie du schon gesagt hast, gezwungen ist, dass er sich da bei Spotify anmeldet oder bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo. Und natürlich muss man auch sagen, auf der Seite findet ihr die neueste Folge immer am schnellsten. Also es ist ja tatsächlich so, dass halt nach der Veröffentlichung immer ein bisschen dauert, bis das bei Spotify zum Beispiel abrufbar ist, aber es ist auf der Webseite praktisch in der Sekunde der Veröffentlichung dann auch abrufbar.
Wunderbar. Also nochmal an alle, schaut's gern vorbei, backcheck-fanpodcast.de. Wir freuen uns über jeden Besucher. Und ich glaube, jetzt haben wir lange genug über uns gequatscht.
Ja, genau.
Gehen wir direkt weiter zu den Eisbären. Paar Punkte haben wir noch, bevor wir uns dann auf die Spiele stürzen, die jetzt zuletzt, die wir zuletzt sehen durften. Da wäre natürlich an erster Stelle gleich mal die Verstärkung für die Kaderbreite. Wir haben mit Noel Safran per Förderlizenz einen neuen Eisbären im Team. Ja, Nico, ich glaube, Er hat einen guten Einstand abgeliefert,
Ja,
oder?
absolut, absolut. Safran kommt, wie du schon gesagt hast, per Förderlizenz von den Iserlohn Roosters. Der hat auch schon einige DEL-Spiele auf dem Buckel. Und ich denke, das ist schon so eine klassische Win-Win-Situation, weil die DEL ja jetzt in der Olympiapause ist. Iserlohn wollte mit Sicherheit jemand Jungem wie Noel Safran die Gelegenheit geben, auch in dieser Pause Spielpraxis zu sammeln. Und die Eisbären haben meiner Meinung nach einen sehr guten Spieler für die Kaderbreite dazu gewonnen. Jetzt gerade im Saisonendspurt kann das wichtig werden. Und ja, also absolut top, finde ich super.
Ja, bestätigt auch ein bisschen den Weg, den man ja von den Eisbären jetzt schon so über die letzten Jahre hin immer wieder gewohnt ist, dass einfach auch junge Spieler gerne auch per Förderlizenz dann Spielpraxis bei uns bekommen in der DEL 2. Und ich glaube, du hast das schon gesagt, das ist eine Win-Win-Situation, glaube ich, für alle Beteiligten.
Es wird auch dadurch ein bisschen leichter, dass ja die Förderlizenzregelung aufgelockert worden ist, dass man jetzt keine Kooperationspartner mehr braucht, sondern ja, ich sage jetzt mal so salopp, wild durcheinander sich Förderlizenzspieler da holen kann. Und gerade jetzt ist so eine Situation, wo sich das auszahlt, dass man diese Regelung so verändert hat. Und ja. Ich denke, er hat es ja, ich glaube, mit dem Tor gleich in seinem Einstandsspiel durchaus schon gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann.
Ja, noch ein Eisbär, der, ich glaube, damals auch per Förderlizenz zu uns kam in seiner ersten Saison. Über den wollen wir jetzt kurz sprechen, weil mittlerweile ist er ja ein fester Bestandteil unseres Kaders und ja, eine absolute Bank. Ich glaube, jeder weiß, über wen wir jetzt kurz reden wollen. Die Rede ist natürlich von Jonas Neffin. Ja, was soll man dazu sagen? Also schon langsam gehen einem ein bisschen die Superlative aus, glaube ich. Ist jetzt wieder zum Spieler des Monats Januar gewählt worden.
Der dritte Spieler des Monats Titel in der Saison, muss man sagen, nach September und Oktober jetzt zum dritten Mal. Und er hat sich einfach sowas von verdient, mit kontinuierlich wirklich hervorragenden Leistungen. Und er ist ja wirklich ja, in aller Munde und nicht nur bei uns, sondern ligaweit oder auch sogar ligaübergreifend. Und ja, was kann man mehr dazu sagen, als dass er sich diese Auszeichnung erneut wirklich sehr verdient hat.
Absolut. Also unser Fels in der Brandung und
Ja, ohne ihn wird's anders aussehen. Da braucht man nicht drüber reden. Ich meine, das ist ein
ja.
Mannschaftssport, klar. Aber er ist jemand, der heraussticht. Und ja, vielleicht lehne ich mich, nein, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Er ist der Star in der Mannschaft, also an Leistungen gemessen, sicherlich unser bester Spieler, muss man einfach so sagen.
Ja, weil er einfach diese Leistung halt konstant abruft.
Ja,
Also
richtig.
das ist schon aller Ehren wert. Und sind wir froh, dass wir ihn haben.
Ja,
Und
richtig.
dass er uns ja mit seinen Fähigkeiten auch ja, dahin getragen hat, wo wir aktuell eben stehen.
Wie groß, würde mich jetzt kurz interessieren, wie groß würdest du eigentlich seinen Einfluss auf unsere Saison einschätzen? Nehmen wir mal an, wir hätten statt Jonas Neffin einen durchschnittlichen DEL2-Goalie im Tor und der Rest der Mannschaft wäre identisch. Aktuell befinden wir uns auf Platz 5. Auf welchen Tabellenplatz würdest du uns setzen mit einem, ich Anführungszeichen, nur durchschnittlichen DEL2-Goalie?
Also ich bin schon der Meinung, dass er uns nicht nur das ein oder andere Spiel gewonnen hat mit seinen Leistungen. Dementsprechend, wenn man jetzt da einfach mal ein paar Punkte abzieht, jetzt muss ich direkt mal kurz auf die Tabelle spicken, wie es da punktetechnisch überhaupt so ausschaut. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, ja, mache ich Platz 9 oder 10.
Ja, habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, während du nachgeschaut hast. Hätte ich auch gesagt, ich hätte einfach jetzt mal pauschal 10 Punkte abgezogen, obwohl das mir sogar schon ein bisschen wenig erscheint und dann wären wir halt voll im Playdown-Kampf mit dabei. Ne?
Ja, ich meine,
Muss
man
man
muss jetzt
ehrlich sagen.
sagen, zu Platz 9 sind es aktuell von uns aus gesehen nur 4 Punkte. Also das kann man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen vernachlässigen, aber
Naja.
Platz 10 hat dann 55 Punkte. Da In den Tabellenregionen, glaube ich, würden wir uns befinden, wenn wir nicht so einen Ausnahmekönner im Tor diese Saison hätten.
Ja, sehe ich also. Also herzlichen Glückwunsch, Jonas Neffin, zum Spieler des Monats Januar. Und dann würde ich sagen, bleiben wir bei der Torhüterposition.
Ja, müssen wir ja gezwungenermaßen.
Richtig.
Denn die Leistungen eines Jonas Neffin bleiben natürlich nicht verborgen. Und wie ihr wisst, normalerweise sprechen wir in unserem Podcast eher weniger über Gerüchte. Aber in dem Fall müssen wir es einfach tun, weil die Position, um die es hier geht, einfach zu wichtig ist. Und wir auch der Meinung sind, dass ein Jonas Neffin sich das einfach verdient hat. Nicht, dass wir jetzt im Podcast über ihn sprechen, aber einfach, dass die Gerüchteküche brodelt um ihn herum. Ich glaube, jeder hat es mittlerweile mitbekommen. Er wird ja zu den Eisbären Berlin in die DEL gerüchtet. Ob es dann tatsächlich dieser Club wird oder nicht, ist völlig egal. Aber ich denke, man wird ihn nächste Saison in der DEL sehen.
Was bedeutet, wir brauchen einen neuen Goalie?
So ist es.
Und da gibt es ja auch ein Gerücht, also wie du schon gesagt hast, wir befassen uns normalerweise also nicht einfach so mit irgendwelchen Gerüchten, aber in dem Fall ist es ein Gerücht aus einer Ecke, die normalerweise recht hat. Schauen wir mal, ob es in dem Fall auch so ist, aber es handelt sich dabei um einen Rückkehrer.
Ja, die Rede ist von Cody Brenner. Der Name geistert jetzt so ein bisschen durch die sozialen Medien. Und ich glaube, der dürfte vielen Eisbären-Fans oder den meisten sicherlich noch gut im Gedächtnis geblieben sein. Hat ja schon bei uns gespielt. Für mich immer
Bis
untrennbar.
2017, ne?
Ja,
Ja.
genau. Für mich immer untrennbar verbunden mit der damaligen, mit den damaligen Playoff-Finalspielen gegen Bayreuth.
Ja, untrennbar verbunden.
Ja,
Traurige Geschichte.
bittere Sache, ja.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, der hat seinen Weg gemacht, ist dann über Deggendorf, ja, in die DEL2 und dann letztlich in der DEL gelandet. Und ja, was.
Ja, er hatte da ja unterschiedliche Clubs in der DEL. Das finde ich schon wieder erstaunlich ein bisschen, weil es bedeutet ja auch, ist jetzt nicht nur irgendwie damals mit Bietigheim in die DEL aufgestiegen und war halt dann da der Goalie, sondern er war also auf dem Zettel von mehreren Clubs in der
Ja.
DEL und das ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Er ging dann nach Schwenningen und nach Frankfurt. Hat auch immer, soweit die Statistiken das hergeben, also ich habe jetzt hier nicht ihn verfolgt über die Jahre hinweg, nicht so genau zumindest. Die Statistiken sagen, er hat immer ganz gute Leistungen abgeliefert. Auffallend ist allerdings, er hat meistens weniger als die Hälfte der Hauptrundenspiele bestritten. Das gehört auch zur Wahrheit. Also so richtig durchsetzen konnte er sich nicht. Und letztendlich ist aber das auch der Schlüssel dazu, dass er möglicherweise zu uns wechseln könnte. Weil wenn er sich richtig durchgesetzt hätte, dann wäre das nicht möglich, muss man also einfach sagen. Wir können nicht einfach einen gestandenen DEL-Goalie zu uns lotsen, das wird nicht funktionieren, weiß jeder. Und in seinem Fall war es jetzt so, die letzten zwei Jahre oder aktuell, das Jahr in Frankfurt und das Jahr zuvor in Frankfurt, mit rund 90% Fangquote und letztes Jahr 23 Spiele absolviert, dieses Jahr 16 Spiele absolviert. Und also als Nachfolgekandidat, ich sage jetzt mal Kandidat, das ist ja noch gar nichts in trockenen Tüchern, zumindest nichts offiziell. Würde ich auf jeden Fall zugreifen. Wie siehst du das, Tom?
Ja, speziell jetzt bei seiner Zeit in Frankfurt, glaube ich, hat er wirklich ordentlich gespielt, wenn er dann gespielt hat. Ich meine, er war in Frankfurt dann zuletzt auch verletzt. Frankfurt selbst hat in den letzten 2 Jahren einige Torhüter verpflichtet, die ihm dann so ein bisschen auch vor die Nase gesetzt wurden. Teilweise sehr namhafte Torhüter. Da ist es natürlich dann schon auch schwierig, sich da wirklich durchzusetzen, wie du gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann sich seine Fangquote da definitiv sehen lassen. Man darf jetzt ja nicht vergessen, dass er jetzt ja eher bei einem Team dann gespielt hat, das jetzt nicht unbedingt in den oberen
Ja.
Tabellenregionen zu finden ist. Also da hast du es ja prinzipiell auch ein bisschen schwieriger. Von dem her, also ich würde es begrüßen. Ich glaube, er wäre wirklich ein sehr guter Nachfolger für Jonas Neffin. Und von dem her, wenn es so kommen sollte, wunderbar.
Sehe ich auch so. Hoffen wir mal, dass das Gerücht sich bewahrheitet. Ich finde, das wäre fast schon so eine Art Transfer-Coup. Richtig starke Sache. Und würde auch dazu führen, dass man weiterhin mit vier Kontingentspielern auf dem Feld praktisch agieren könnte. Und das fände ich halt schon brutal wichtig auch.
Ja, ich glaube, gerade was die Torhütersituation betrifft, glaube ich, musst du wirklich froh sein, wenn du einen guten deutschen Torhüter bekommen kannst, weil die sprießen ja jetzt nicht unbedingt überall aus dem Boden.
Ja, das
Und
ist
wenn sie es
richtig.
tun, dann sind sie vielleicht nicht unbedingt bezahlbar. Ja? Also natürlich wird auch ein Cody Brenner seinen Wert kennen, zweifelsohne, aber ich glaube, da könnte uns halt einfach die gemeinsame Vergangenheit wieder ein Stück weit helfen, um, wie du sagst, so einen Coup zu landen. Und wäre mir zum Beispiel jetzt allemal lieber als ein Brandon Maxwell zum Beispiel,
Ja,
um
richtig.
jetzt nur einen Namen zu
Ja,
nennen.
ja, ja. Nee, es wird schon, würde auch in die Philosophie passen, sagen wir mal so. Okay, dann schließen wir den Teil mit den allgemeinen News vielleicht ab und schauen uns die letzten Spiele der Eisbären an. Da ist ja wieder, ich sage das jedes Mal, aber es ist wieder einiges passiert. Diesmal zum Glück möchte ich fast sagen, waren es nur vier Spiele, nicht fünf. Starten wir doch einfach mal mit dem Spiel, mit dem Heimspiel gegen Rosenheim. Rosenheim hat ein Problem. Und das heißt
Und wie?
Eisbären. Sagen wir es mal, das können wir schon mal vorwegnehmen. Jeder kennt das Ergebnis. Und jeder kennt auch die anderen Ergebnisse aus diesem Duell, die in der Saison schon passiert sind. Ja, 1 zu 0, Tom. Das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Eishockey-Ergebnis, oder?
Ja, nee, eher so würde ich eher so in den Fußball
Ja.
verorten. Was soll man groß dazu sagen? Teufelskerl Neffin, glaube ich,
Ja.
könnte man das nennen, diesen 1 zu 0 Heimsieg. Rosenheim mit 49 Schüssen, also brutal, wirklich brutal. Wir hingegen nur 22, würde ich fast sagen, das ist so eine, ja, fast normale Quote für unsere Verhältnisse,
Ja.
was so die Schüsse pro Spiel betrifft, so gefühlt zumindest, ohne jetzt nachgeschaut zu haben. Ja, aber du hast halt hinten drin den Jonas Neffin, der dir das Ding dann heimfängt, sozusagen.
Ja, richtig. Das sind so typische drei Punkte, die man ihm, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, denke ich, durchaus gut schreiben kann. Ne?
Absolut. War übrigens sein fünfter Shutout der Saison.
Ist ja Wahnsinn.
Ist damit auf Platz 1 der meisten Shutouts von allen Torhütern. Zumindest war es so bis
Ja, ich glaube schon
gestern. Ich
noch.
glaube, es ist immer
Ja.
noch so. Ich habe jetzt
Ja,
nicht
ist
mehr
er.
überprüft, aber ja, braucht man nicht drüber reden. Fünf Shutouts, genial.
Ja, und das auch, muss man jetzt auch sagen, jetzt nicht in einem Team wie jetzt Krefeld oder Kassel, sondern obwohl wir ja gut dastehen, will jetzt uns nicht schlechter reden, als wir sind, aber durchaus halt in einem Team, das jetzt spielerisch gewissermaßen limitiert ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Topfavorit in jedes Spiel gehen. Und ich finde, das hebt es noch mehr hervor. In so einer Situation, in so einem Team, zu dem Zeitpunkt in der Saison fünf Shutouts zu haben, ist einfach ja, grandios.
Ja, nach dem 1:0 Heimsieg gegen Rosenheim folgte das zweite Heimspiel gegen die Kassel Huskies. Nicht unbedingt ein leichterer Gegner als Rosenheim, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ja, da haben wir jetzt leider nicht die PS so aufs Eis gebracht, wie wir es sonst vielleicht gerne getan hätten. Und ja, haben dann leider eine Niederlage zu Hause einstecken müssen. Hierbei erwähnenswert aber Noel Safran mit seinem ersten Treffer im Eisbärentrikot.
Ja, da war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere an dieses Spiel, gab es so eine Phase, in der Kassel ziemlich schnell dann einfach den Sack zugemacht hat mit Doppelschlag, glaube ich. Ja, gut, Kassel, nicht unsere Kragenweite, muss man auch sagen. An dem Tag hätte einfach wieder alles passen müssen, so wie es schon im Spiel zuvor gegen Rosenheim war und sowas kannst du einfach nicht alle 2 Tage abliefern. Und von daher eine 3:6 Niederlage, die auch, ja, die, also andersrum ein Sieg, der für Kassel verdient war,
Ja,
gibt's nichts dran zu rütteln.
absolut. Man muss ehrlicherweise, glaube ich, schon auch sagen, dass wir an dem Wochenende unser Soll ja eh schon erfüllt haben mit den 3 Punkten gegen Rosenheim.
Ja.
Denn ich glaube auch, damit haben jetzt nicht unbedingt alle gerechnet, auch wenn es unser Lieblingsgegner ist, wie du ja so schön gesagt hast. Naja, gut, nach der Niederlage gegen Kassel gab es leider ja, eine weitere Niederlage in Düsseldorf. Bisschen ärgerlich, weil wir sehr früh 2:0 in Führung gegangen sind. Das muss natürlich in Düsseldorf auch erstmal schaffen, ich glaube, es waren irgendwie über 10.000 Zuschauer oder so. Ja, haben dann leider noch im ersten Drittel den Ausgleich kassiert und hatten dann ja im zweiten Drittel irgendwie gar nichts zu melden. Und dementsprechend, ja, mei, ist es kein Beinbruch, dort zu verlieren.
Ja,
Ärgerlich, ja.
ärgerlich finde ich es schon. Uns geht es vielleicht mit Düsseldorf ein bisschen so wie Rosenheim mit uns. Irgendwie sind wir mit denen in der Saison nicht warm geworden. Uns passt vielleicht einfach der Spielstil nicht oder keine Ahnung. Irgendwie hat man immer das Gefühl, das funktioniert nicht gegen die. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Düsseldorf jetzt zuletzt schon ein bisschen sportlich wieder eine Wende eingeleitet hat, ein bisschen erfolgreicher ist. Ist also jetzt nicht mehr, ja. Dieses schwache Team, das es auch schon war, insofern gebe ich dir recht, verschmerzbar. Ja, aber nach 2:0 Führung in Düsseldorf, das ist schon, ja, ist halt sehr schade, weil wann führst du auswärts schnell 2:0 beim Gegner, wo du eh weißt, das ist jetzt nicht so unser Ding bei dem und
Ja,
dann
der auch
vergibst
vom,
du es halt so.
ja,
Schade.
natürlich, der auch vom Papier her, glaube ich, schon einfach besser besetzt ist. Und
Ja, klar.
ja, schade. Aber mei, ich glaube, unsere Mannschaft hat es sehr, sehr gut abgeschüttelt. Und ja, kommen wir zum absoluten Highlight, glaube ich, jetzt der letzten Spiele unserer Eisbären, und zwar dem Derby zu Hause gegen den EV Landshut. Mei, ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Einfach geil.
Ja, das ist die beste Zusammenfassung.
Ich
Ja,
erlaube
mehr
mir
braucht
das
man
jetzt
gar nicht
einfach
sagen.
hier mal so zu sagen.
Ja,
Ist,
mega.
ja, also von Anfang bis Ende eigentlich geil. Im ersten Drittel habe ich mir noch kurz gedacht, als Landshut in Führung gegangen ist, das kann eigentlich nicht sein, weil zu dem Zeitpunkt wir eigentlich schon am Drücker waren irgendwie. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, so wie. Wie kann jetzt das passieren, dass jetzt die mit 1:0 in Führung gehen, während wir da wirklich super im Spiel drin sind? Aber war ja dann zum Glück kein Thema mehr.
Ja, das 0:1 war ein bisschen so das Typische, was passiert, wenn du deine eigenen Chancen nicht nutzt. Es war ja eigentlich schon, finde ich, so, dass die Eisbären haben ziemlich stark angefangen, haben wieder versucht, habe jetzt schon öfter auch so gesehen, in den ersten paar Minuten den Gegner, ja, ich sag mal, zu überfallen und zum schnellen Tor zu kommen. Es hat nicht funktioniert, weil Langmann im Tor von Landshut da noch seine Bestform gezeigt hat und weil auch ein bisschen das Glück gefehlt hat. Aber jedenfalls war man da am Drücker und Landshut hat dann ja halt einfach diese Chance genutzt, die sie hatten. Wenn du das Tor nicht machst, dann machen es die anderen. Aber es gibt einen alten Spruch und der passt hier. Zufällig mal, wer 1:0 führt, der stets verliert. Und so ging es dem EV Landshut, der im zweiten Drittel vollständig auseinandergefallen ist, völlig von der Rolle war. Und was ich noch wichtiger finde, die Eisbären haben es endlich so richtig ausnutzen können. Nicht nur mal mit vielleicht einem Tor, sondern einfach volle Knecke.
Ja, gnadenlos einfach. Aber das ist mir extrem aufgefallen in dem Landshut-Spiel. Die Eisbären haben wirklich jede Scheibe zum Tor.
Ja.
Und das ist ja oft das, was ja bemängelt wird oder wo es dann andersrum natürlich auch heißt, jede Scheibe zum Tor ist eine gute Scheibe. Wenn wir schon bei den Phrasen sind, wir sollten uns ein Phrasenschwein anschaffen. Und ich finde, man hat das in dem Spiel gut gesehen und dann sind halt die Dinger einfach reingegangen.
Ja, Das ist ja richtig. Also Jakob Weber ist da so der klassische Fall, wo ich immer sage, okay, wenn der Weber mit auf dem Eis ist, gibt es die Scheibe zum Weber, weil der wirft das Teil aufs Tor. Und ja,
Irgendwer
es ist
kommt schon
eine
ran.
relativ hohe Erfolgsquote.
Ja.
Also, und das ist echt, möchte ich an der Stelle dann auch mal hervorheben. Deswegen ist der, finde ich, für unser Spiel so wichtig, weil wir haben keinen zweiten, der das so macht. Guillaume Noth hat auch schon seine Punkte erzielt, aber so, ja, einfach so dieses, die Scheibe so aufs Tor zu werfen, das ist irgendwie unverkennbar für Jakob Weber und deswegen ist der so wichtig und hat es auch im Spiel gegen Landshut mit 2 Scorerpunkten, glaube ich, wieder gezeigt.
Auch Peter Flash hat das ja mittlerweile erkannt und lässt ihn ja regelmäßig im
Ja.
Powerplay wieder spielen, was unser Powerplay ja wirklich beliebt. Ich finde es tatsächlich sehr interessant und auch gut, dass du das jetzt ansprichst mit Jakob Weber, weil ich muss da tatsächlich immer sehr häufig an Pascal Zerresen denken. Und mir fällt immer wieder auf, wie oft er eigentlich gute Möglichkeiten hat zu schießen. Jetzt nicht unbedingt direkt von der Blauen, vielleicht von bisschen näher am Tor, aber trotzdem, er hat immer gute Möglichkeiten und er schießt so selten. Das wundert mich irgendwie immer ein bisschen, weil ich mir denke, der könnte es bestimmt auch.
Ja,
Also.
vielleicht, also das ist jetzt reine Vermutung, vielleicht ist es einfach nicht sein Spielstil, nicht
Ja.
seine Art und das ist auch an sich völlig okay. Man würde vielleicht das ein oder andere Mal durchaus zum Erfolg führen, wenn er es machen würde, aber irgendwas hält ihn ja scheinbar davon ab und deswegen, wie gesagt, ist Jakob Weber so wichtig, weil das ja mit Abstrichen der einzige ist, der von der blauen Linie aus richtig gefährlich ist und ja, in dem Spiel hat es wieder gezeigt. Das Ganze gipfelte, sage ich jetzt mal, im zweiten Drittel mit einer 5:1-Führung für die Eisbären. Und dann haben die Landshuter Ultras, ich glaube, nach 38 Minuten oder so geschlossen, das Stadion verlassen, unter wirklich höhnischen Gesängen der Eisbärenkurve. Habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Keine Ahnung, was da. Also, da keine Einblicke, was da intern in Landshut los ist. Ich habe immer bis jetzt gedacht, bei denen geht es relativ ruhig zu, seit Uwe Krupp da ist. Dessen Timeout im zweiten Drittel übrigens völlig verpufft ist. Ich glaube, nach dem 3:1 hat er Timeout genommen. Und ja, wenn man es jetzt nur darauf bezieht, könnte man jetzt sagen, okay, offenbar erreicht er die Mannschaft nicht mehr, weil die haben einfach danach genauso weitergemacht wie vorher.
Ja, das glaube ich
Aber
jetzt ein bisschen zu
greift jetzt
weit.
zu weit. Ja,
Ja.
ich sage, wenn man es jetzt nur auf diese Szene beziehen würde, kann dazu nichts sagen. Ich habe da keinen Einblick in Landshut.
Nee, aber
Aber es war halt
man glaubt,
auffällig. Ne?
ja, das stimmt. Aber ich glaube, man kriegt schon so ein bisschen am Rande mit, dass sie, glaube ich, zumindest in Fankreisen nicht unbedingt mehr Befürworter eines Uwe Krupps sind. Und mei, am Ende ist es halt so. Du kannst den größten, schillerndsten Namen haben, wenn du natürlich keinen Erfolg hast mit deinem Team, dann bist du als Trainer halt in der Regel der Erste, der dann gehen muss. Wir wollen jetzt da nichts heraufbeschwören, aber mich persönlich würde es nicht wundern, wenn das nicht sogar noch passieren würde, bevor die Playoffs dann starten.
Ja, ich war gestern in meiner Euphorie so weit, also gestern im Sinne von beim Spiel gegen Landshut, vorgestern, wenn ihr die Folge hört. In meiner Euphorie war ich so weit und habe gesagt, wir schicken den Uwe Krupp nach Hause. Das ist sicherlich nicht Sache von uns, sondern vom EV Landshut, aber ja, also es war jedenfalls von den Eisbären eine sehr starke Leistung und vom EV Landshut ein Offenbarungseid ab dem zweiten Drittel. Im letzten Abschnitt hat sie dann spielerisch nicht mehr viel getan, muss man sagen. Landshut konnte oder wollte nicht oder beides. Und die Eisbären haben das weitestgehend verwaltet, leider mit noch einem Gegentreffer in eigener Überzahl. Das war ein bisschen ärgerlich vielleicht. Aber gut, ist jetzt im Nachhinein tatsächlich egal. Aber es gab tatsächlich noch ein Highlight im letzten Drittel, das jetzt nicht direkt spielerischer Art war.
Wir haben im Grunde kann man eigentlich sagen, wir haben auf allen Ebenen gewonnen gegen Landshut, oder? Wenn man so will. Die Rede ist natürlich von Angerandheim, wie es mittlerweile so schön durch die Donauarena hallt. was wir so mitbekommen hat, haben sich Angaran und auf Landshut der Seite Wade Bergman wohl schon während des Spiels so ein bisschen verabredet für ja ein kleines Gespräch, Face-to-Face, nenne ich es jetzt mal. Und offenbar hatte Angaran da die besseren Argumente.
Und schön ausgedrückt.
Ja, und auch da haben wir nach Punkten eindeutig gewonnen.
Ja, würde ich auch sagen.
Also passt einfach zum Derby, hat irgendwie da zu dieser ganzen Situation, zu dieser Stimmung, glaube ich, ganz gut auch gepasst. Und von daher ist es auch voll okay so.
Ja, und so ging es am Ende an uns das Derby mit 5-2, die Landshuter nach Hause geschickt und ja, ich finde es einfach geil. Das vielleicht nochmal zum Abschluss, damit es wirklich ankommt bei den Hörern. Okay, willst du noch was zu den Spielen sagen oder sollen wir weitergehen?
Nee, wir haben eh noch so viele Punkte. Ich würde sagen, die Spiele haken wir jetzt einfach ab mit dem Highlight des Derby-Siegs und kommen einfach zum nächsten Punkt. Normalerweise würde man hier jetzt ja eure Meinung in unserem Podcast holen. Darauf haben wir aber diese Woche verzichtet und zwar aus gutem Grund. Denn, und ich muss sagen, ich finde es echt Wahnsinn, unser Podcast feierte vor kurzem Geburtstag. Und zwar gibt es uns jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr lang, ein Jahr Backcheck, der Eisbären-Fan-Podcast. Und das, glaube ich, ist Grund genug, dass ja, wir einfach darüber noch kurz quatschen wollen, oder Nico? Ich meine,
ja, es ist schon verrückt.
Hat sich ja einiges getan.
Ja. Ja, also dass wir jetzt hier sitzen und nach einem Jahr immer noch eine Folge aufnehmen, immer noch am Start sind, weiß ich jetzt nicht, ob das jeder von uns so gedacht hätte am Anfang. ja, aber es ist natürlich Grund zu feiern, also speziell jetzt für uns beide, ob's die Hörer auch so sehen, muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht mal, weil es noch nie, glaube ich, von uns irgendwie so kundgetan wurde, wie es dann überhaupt zu der Idee kam oder wie die Entstehungsgeschichte war. Tom, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, vage. Nein, tatsächlich ist diese Idee dadurch entstanden, weil naja, wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr lang und es vergeht eigentlich, glaube ich, kein Tag, an dem wir nicht über die Eisbären irgendwie philosophieren und diskutieren. Und ja, ich meine, da kommen immer viele, viele gute Gedanken raus. Und ich glaube, irgendwann war der Punkt erreicht, wo wir uns gesagt haben, okay, eigentlich schade, dass es keiner mitbekommt.
Unsere Weisheiten.
Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt vielleicht sehr sehr, sehr hochtrabend. Vielleicht denken sich die ein oder anderen, die uns schon mal gehört haben, um Gottes Willen, was sind denn das für Vögel? Wir wissen es nicht, aber aus diesem Gedanken heraus entstand dann eben die Idee, warum nehmen wir unsere Fachsimpelei nicht einfach mal auf und ja, veröffentlichen es für die anderen Eisbären-Fans.
Ja, und diese Idee, einfach mal unsere Diskussionen und Gespräche aufzunehmen, das war dann auch, glaube ich, so die Grundlage für die allererste Testfolge, die also bis zum heutigen Tag nicht veröffentlicht wurde und wird auch niemals der Fall sein.
Die ist streng unter Verschluss.
Ja, es musste auch so sein, weil wir haben ziemlich schnell gemerkt, okay, einfach ein Gespräch aufzunehmen, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen, ist nicht besonders zielführend in der Beziehung Podcast. Das ist dann irgendwie doch ein bisschen mehr dahinter. Und wir haben uns dann deswegen nach dieser ersten Testfolge eben dazu entschieden, das nicht zu veröffentlichen und nochmal da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Und ich glaube, dass wir immer noch heute auch in diesem Prozess sind. Wir versuchen immer noch, Dinge zu verbessern, Struktur reinzubringen, euch vielleicht noch ein bisschen mehr anzubieten. Und man muss natürlich auch immer sagen, das darf man nicht vergessen, wir sind, und so bezeichnen wir uns ja auch, ein Fan-Podcast. Wir sind kein offizieller Podcast der Eisbären und wir haben auch, es sei denn, es wird uns mal zufällig was zugetragen, keinen Einblick in interne Angelegenheiten. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo vielleicht von uns manchmal erwartet wird, dass wir mehr wissen als andere. Und das ist so ehrlich müssen wir sein, einfach nicht der Fall. Wir sind ein Fan-Podcast und wissen genauso viel wie die allermeisten, die jede Woche ins Stadion gehen. Ja, und unter dieser Prämisse ist der Podcast gewachsen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, also das wäre jetzt zu weit gegriffen zu sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, aber immerhin machen wir es noch. Also es macht uns weiterhin Spaß. Und ich hoffe einfach, dass es euch da draußen auch Spaß macht oder zumindest ihr uns gerne hört. Das alleine wird schon reichen. Die Rückmeldungen, die wir bisher in diesem einen Jahr jetzt so bekommen haben, sind eigentlich weitestgehend durchweg positiv. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Und wem es nicht gefällt, muss uns ja nicht zuhören.
Darfst du aber trotzdem gern tun.
Ja, jederzeit, jederzeit. Und einfach mal draufklicken, damit es als Hörer zählt. Für die Statistik. Nee, Schmarrn. Aber so war jetzt ein bisschen mal ein Rückblick auf das ganz kurz jetzt nur ein Abriss, wie ist das überhaupt zustande gekommen. Also wir haben uns eigentlich nicht zusammengetan und zwei Leute haben sich gefunden, die beide einen Podcast machen wollten, sondern wir haben einfach, ja, wie du schon gesagt hast, täglich eigentlich über die Eisbären gesprochen und ja, dann ist daraus halt die Idee entstanden, man könnte da echt mal was aufziehen. Nachdem es ja den Eisbären-Podcast, den es auch mal gab, den offiziellen, dann zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit nicht mehr gegeben hat und wir dachten, vielleicht können wir da so eine Nische finden, wo wir unsere Sachen machen.
Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an jeden und jede, die uns bisher fleißig zugehört haben. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach so dahingesagt, sondern das bedeutet uns echt viel, weil, wie es Nico ja schon gesagt hat, wir machen das in unserer Freizeit und wir wussten nicht, was uns erwartet, worauf wir uns da einlassen und dann eigentlich von Anfang an mehr oder weniger durchweg positive Rückmeldungen zu bekommen, zu sehen, dass die Hörerzahlen steigen, dass ihr uns in den sozialen Medien auch folgt und so weiter, dass wir einfach immer mal wieder Kommentare von euch bekommen. Das ist einfach super und da freuen wir uns jedes Mal wieder aufs Neue drüber und dementsprechend einfach vielen, vielen Dank.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Gerade diese Rückmeldungen, egal in welcher Form, sind für uns extrem wichtig, weil Podcasts sind nun mal, ich sag mal, ja, erstmal eine Einwegkommunikation. Wir reden hier einfach und irgendjemand, von dem wir nichts wissen, hört sich das dann vielleicht mal an, kann aber natürlich bei der Aufnahme nicht mitreden und deswegen auch von meiner Seite aus nochmal der Appell, schreibt's gerne Kommentare, auch Direktnachrichten oder was auch immer. Das sind Rückmeldungen, die für uns einfach extrem wichtig sind, weil wir sonst einfach da nichts kriegen und auch das Feedback natürlich brauchen und versuchen dann auch ja, besser zu werden.
Genug von uns. Ja, Ich glaube, das reicht jetzt aber wieder. Sonst schalten die Leute
richtig
aus.
Ja. Wir haben ja vorhin eigentlich schon eingangs bei der Webseite mal gesagt, wir wollen nicht so viel über uns reden.
Das stimmt, ja.
Aber nach einem Jahr Backcheck war das jetzt mal kurz nötig.
Kommen wir zum nächsten Highlight, das ansteht. Ein Retro-Spieltag. Die Eisbären haben, glaube ich, die Gebete vieler Fans erhört und haben sicher auch ein bisschen auf andere Standorte geschielt, die das ja schon mal so in der Form durchgeführt haben. Und jetzt wird es am, ich glaube, es ist kommender Freitag.
Ja, am genau. Freitag gegen Krimitschau.
Genau, kommt es zum Retro-Spieltag der Eisbären Regensburg. Und ja, Nico, ich glaube, du als Liebhaber der Geschichte des EV Regensburg, so nenne ich es jetzt einfach mal, glaube ich, freust dich wohl am meisten auf diesen Spieltag?
Ja, ich muss das schon sagen. Ich habe, als die Nachricht kam, dass es einen Retro-Spieltag geben wird, da ging mein Herz schneller. Also wirklich, ich habe mich da sehr, sehr drauf gefreut oder ich freue mich immer noch natürlich drauf. Ich war auch sehr gespannt drauf, wie die Trikots für diesen Spieltag aussehen werden. Und ich habe mir eigentlich ab der ersten Sekunde vorgenommen, eins zu kaufen. Inzwischen wurden die Retro-Sondertrikots auch schon vorgestellt mit der Info, dass man die Game One-Trikots dann bei einer eBay-Versteigerung ja, sich eben ersteigern kann. Und es gab jetzt noch keine Info darüber, ob es vielleicht das auch als Fan-Trikot zu kaufen gibt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, fände ich es ein bisschen schade. Die Gestaltung des Trikots, wahrscheinlich hat es inzwischen jeder, der uns hört, schon gesehen. Das ja, ist Geschmackssache. Ich persönlich hätte es lieber gesehen, wenn man die Fans da ein bisschen mit eingebunden hätte. Jetzt nicht, weil mir das Ergebnis nicht gefällt, sondern einfach, für wen ist dieser Spieltag, wenn nicht für die Fans? Mhm. Das ist ja nicht jetzt wie sowas wie Fuck Cancer Spieltag oder sowas, um was Großes Ganzes geht, sondern das ist ein Spieltag meiner Meinung nach für die Fans. Und ja, ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit gegeben hätte, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man hätte da 3 oder 4 Trikot-Designs zur Wahl stellen können.
Ähnlich wie beim Trikot-Wettbewerb für ja, das Alternate-Trikot.
Ne? Genau, also es mussten jetzt auch nicht, keine Ahnung, 20 Versionen sein, aber halt 3 oder 4 und hätte die Fans da ein bisschen mitnehmen und einbinden können. Das finde ich ein bisschen schade. Aber mir persönlich, was soll ich sagen, mir gefällt das Trikot. Es ist angelehnt an Ende der 70er Jahre, haben die Eisbären ja bekannt gegeben. Es wird durchaus ja Fans geben, die das Trikot auch oder das Trikot in ähnlicher Form noch auch live gesehen haben. Ich gehöre jetzt dann nicht dazu. So viel kann ich hier behaupten.
Aber ich habe mal die 50 Jahre Chronik des EV Regensburg rausgekramt und habe mal gesucht. Und ja, das Trikot ist tatsächlich aus der ersten Saison in der zweiten Bundesliga 78-79.
Oh.
Also ist wirklich schon ein Zeitel her. Ich glaube, für viele, vielleicht auch jüngere Fans, wird es ein bisschen irritierend gewesen sein, dass es ein blaues Trikot war. Aber mei, der EV Regensburg ist damals halt in dieser Farbe aufgelaufen. Rote Hosen gab es dazu, das haben wir ja jetzt halt auch. Also es ist schon wirklich authentisch. Und ja, was kann man zu der Zeit damals sagen? Es war jetzt nicht die erfolgreichste Saison, aber ja, das glaube ich, ist nach einem Aufstieg am grünen Tisch in die zweite Bundesliga auch nicht unbedingt so verwerflich, dass man da nicht gleich wieder oben dabei ist.
Aber der Klassenhalt war drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Also richtig.
Wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, so muss ich sagen.
Richtig, genau. Wir sind am Ende auf Tabellenplatz 9 gelandet mit, ich glaube, 21 Punkte waren es oder so. Von 40 Spielen gingen 28 verloren. 9 Spiele konnte der EV Regensburg da für sich entscheiden. Und um jetzt mal nur einen Namen zu nennen aus dem damaligen Kader, der wird vielleicht insbesondere den älteren Zuhörern unter uns sicher ein Begriff sein, Peter Unsinn. Peter Unsinn war oder ist der Sohn des Ex-Bundestrainers Xaver Unsinn, den man ja gemeinhin als Mr. Eishockey kennt.
Ja, richtig.
Und eigentlich eine Kultfigur, Legende des Eishockeys in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, allein daran siehst du schon, dass es schon irgendwo immer schon was Besonderes war, irgendwie beim EV Regensburg, dass das immer schon geklappt hat, auch große Namen irgendwie nach Regensburg zu lotsen. Und ja, einfach eine schöne Geschichte, dieser ganze Retro-Spieltag, der da jetzt in Planung ist oder kommen wird.
Ja, ich glaube, man hat dann sicherlich auch eine ganz gute Wahl getroffen bei der Saison, auf die man sich da bezogen hat, weil diese Saison, die du gerade angesprochen hast und die darauf folgenden in der zweiten Liga, waren ja die letzten zweitklassigen Spielzeiten, bis dann der Aufstieg in die zweite Bundesliga, also in die neue zweite Bundesliga gelungen ist. Und ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, dass in der Geschichte des EV Regensburg nicht nur damals, sondern durchaus öfter in Blau gespielt worden ist, auch ungefähr 10 Jahre später, in Zeiten von St. James und Bobby Crawford, war es ein blaues Trikot. Ja, also wie gesagt, es wird nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde, das ist insgesamt sehr gelungen. Und vielleicht könnte man das jetzt auch so als eine feste Veranstaltung einmal pro Saison machen. Und wenn wir uns was wünschen dürften, dann vielleicht dass man in der nächsten Saison dann die Fans ein bisschen einbindet, auch bei der Wahl des Trikots oder der Trikotgestaltung.
Ja, abschließend vielleicht noch die Info, die jetzt aber nicht gesichert ist, die man nur so am Rande immer mal hört. Beim Retro-Spieltag werden wohl teilweise auch alte Weggefährten des EV Regensburg vor Ort sein. Könnte ich mir gut vorstellen, weil es einfach gut ins Rahmenprogramm passen wird. Heute erst habe ich gesehen, dass auch in den sozialen Medien Interviews, kurze Ausschnitte gepostet werden von ehemaligen Eisbärenspielern. Ich glaube, heute war es Mark Wolf, der Grüße geschickt hat. Letztens war ja eh schon Jason Miller auch mal vor Ort in Regensburg. Ja. Also auch das, glaube ich, werden dann so kleine Highlights sein an diesem Retro-Spieltag, wenn man dann den Stars von damals wieder begegnet und die dann nochmal auf heimischem Regensburger Eis sehen darf, auch wenn sie dann natürlich nicht mehr spielen werden. Aber ich glaube, das wird einfach eine besondere Atmosphäre und ich muss sagen, ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, Nico, ich freue mich extrem drauf.
Ja, absolut. Und bitte an alle Hörer, vergesst nicht, das älteste Trikot anzuziehen, das ihr habt zu diesem Spieltag. Ich muss mal schauen, ob ich in dieses noch reinpasse, das älteste, das ich habe. Es wird ein bisschen schwierig oder die Ärmel werden ein bisschen arg kurz werden, aber ich werde es mal versuchen. Hoffe, ich komme da nicht als Knackwurst daher. Okay, dann so viel dazu, würde ich sagen, und gehen wir mal weiter. Es gibt nämlich wieder Neuigkeiten zum Sonderzug, der ja schon kurz bevorsteht. Am Freitag ist ja der Retro-Spieltag und am Sonntag geht es nach Bietigheim. Und da rollt der Sonderzug mit über 500 Eisbären-Fans. Und wir haben dazu ein paar News für euch. Wir wollen es jetzt nicht im Detail euch so zulabern, aber vielleicht ein paar Eckpunkte. Die Abfahrt in Regensburg wird um 10.43 Uhr sein am Sonntag auf Gleis 5. Und was die Rückfahrt angeht, wird die Abfahrt in Bietigheim um 20.54 Uhr sein auf Gleis 3. Die Ankunft in Regensburg dann um 0.49 Uhr auf Gleis 1. So ist zumindest geplant. Wir wissen ja aus der jüngsten Vergangenheit, dass das nicht unbedingt immer so kommen muss, wie man es plant. In Köln hat das nicht ganz so gut funktioniert mit dem Sonderzug, aber wir hoffen jetzt mal, dass das bei uns klappt. Es wird einen Partywagen geben, der wohl so ungefähr in der Mitte des Zuges irgendwie angesiedelt sein soll. Essen und Trinken ist an Bord, alles dabei. Freie Platzwahl und es gibt noch jede Menge mehr Infos zum Zug, auch was Gegenstände angeht, die nicht erlaubt sind oder solche Sachen. Die Infos findet ihr natürlich alle in den sozialen Medien oder auf der Homepage der Eisbären. Wie gesagt, ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht jedes einzelne Detail aufgreifen, aber das ist jetzt nur mal so abgesteckt, die Hauptinfos.
Ja, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Spielbeginn in Bietigheim ist um 17 Uhr. Voraussichtliche Ankunft wird so gegen 2:45 wohl sein. Also sollte man im Hinterkopf behalten, glaube ich, dass jetzt nicht mehr allzu viel Zeit sein wird, um irgendwie noch einen Stadtbummel oder ähnliches zu machen. Das vielleicht noch als kleine Service-Info von uns. Und natürlich das Wichtigste, vergesst eure Tickets nicht.
Ja, richtig. Unbedingt mitnehmen. Ich hoffe, jeder hat es noch. Ist ja schon ein bisschen her, dass man sich die Tickets besorgen konnte.
Richtig, also schaut die Pinnwände nochmal an, schaut in eure Schubladen, ja, weil ich glaube, keiner will dann am Bahnsteig stehen und
ja, das wäre ungünstig.
Hier bleiben müssen.
Weil du gerade die Ankunft in Bietigheim angesprochen hast, vielleicht dazu noch ganz kurz. Also es gibt keinen organisierten Transport vom Bietigheimer Bahnhof zum Stadion. Meines Wissens sollte dieser Weg zu Fuß in ungefähr 20 bis 30 Minuten zurückzulegen sein. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Fanmarsch werden wird, ob jetzt organisiert oder nicht. Das wird sich halt einfach so ergeben, nehme ich an. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann dann mal nachschauen. Es gibt Infos vom Fanbetreuer in der Beziehung, dass man wohl weiterfahren kann mit der S-Bahn oder sowas in der Art zum Bahnhof Elmtal. Von dort aus sind es dann nur noch 600 Meter zum Stadion. Also wenn da jemand sagt, ich kann den Weg nicht zu Fuß gehen vom Hauptbahnhof dorthin, dann informiert euch, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ja, und dann, das hätten wir bei das Wichtigste vergessen, der EBR Fanlife-Ticker veranstaltet ein Gewinnspiel, Tom. Und zwar gibt es da einige gute Sachen zu gewinnen.
Okay, schieß mal los.
Da gibt es zum Beispiel für den ersten Platz 2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen Freiburg. Für den zweiten Platz 2 Sitzplatz-Tickets für das Heimspiel gegen Freiburg. Dann gibt es Eisbären-Fanschals. Es gibt Gutscheine für ein Eisbären-Spiel, aber auch für Football, Regensburg-Phoenix oder Baseball bei den Legionären. Also haltet da die Augen offen und informiert euch am besten beim EBR-Fan-Live-Ticker über die Teilnahme. Das ist eine großartige Sache und da gibt es etliche tolle Sachen zu gewinnen.
Ja, es klingt auf jeden Fall super. Dazu vielleicht noch kurz, Wichtiges, wird man ausgelost, sollte man sich sputen. Ich glaube, es gibt ein Zeitlimit, bis wann man den Preis dann abholen muss im Zug oder sollte. Aber Nico, wie du schon gesagt hast, ich denke, die Infos wird der EBR Fanlife-Ticker dann auch nochmal gesondert posten in den nächsten Tagen.
Ja.
Ein bisschen Zeit ist ja noch, aber auf jeden Fall wieder eine tolle Sache, was die Jungs und Mädels da auf die Beine stellen und muss man definitiv den Hut vorziehen.
Okay, dann glaube ich, nähern wir uns langsam, aber sicher dem Schlussblock.
Ja, die Highlights, glaube ich, haben wir jetzt echt alle abgearbeitet oder wir haben uns abgearbeitet an den vielen Highlights, die jetzt da so passiert sind und noch passieren werden. Und wie immer schauen wir jetzt zum Schluss unserer Folge noch kurz auf die DEL2 im Allgemeinen. Nico, wir haben wieder 3 Punkte, über die wir noch kurz quatschen wollen, aber wirklich in aller Kürze. Was hast du da so notiert?
Also ich habe mir notiert, dass der Playdown-Kampf am absoluten Toben ist. Zwischen dem Platz 10 und dem Platz 13 sind aktuell nur 5 Punkte. Das betrifft Grimmitschau, Freiburg, Bad Nauheim und Weiden. Grimmitschau hat aktuell die Nase vorn mit 55 Punkten, Weiden ganz unten in dieser Gruppe mit 50 Punkten. Und da gibt es ein bisschen, nur ganz kurz, ein bisschen Besonderheiten. Grimmitschau ist zwar mit 55 Punkten ganz oben, hat aber aktuell mit 4 Niederlagen in Folge keine gute Zeit. Und der ärgste Verfolger, der EHC Freiburg, der, ich weiß nicht, seit wann sich auf den Playdown-Plätzen befindet, in meiner Erinnerung seit Anbeginn der Saison, aber ich möchte jetzt hier nicht lügen, der marschiert gerade schnurstracks, sag ich jetzt mal, aus den Playdown-Plätzen raus, mit aktuell 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen auf Platz 11 und nur noch 2 Punkte hinter Grimmitschau. Und Bad Nauheim und Weiden dahinter, es ist wirklich gerade so ein Haifischbecken. Ich möchte da nicht dabei sein und ich bin wirklich froh, dass wir da einen großen Abstand dazu haben. Es wird nur einer schaffen können, auf Platz 10 zu landen. Momentan, die Tendenz zeigt, dass momentan Freiburg da ganz gute Karten hat. Aber die Saison geht noch ein bisschen. Ein paar Spiele sind es noch und mal schauen, was da passiert.
Ja, und dann schauen wir noch kurz ein bisschen nach oben in der Tabelle. Vielleicht ganz erwähnenswert ist da Ravensburg, die sich seit Weihnachten still und heimlich da nach oben gepirscht haben und mittlerweile von Platz 4 und einem direkten Playoff-Platz grüßen. Also auch das war jetzt aus meiner Sicht so nicht zu erwarten, weil sie ja doch einen sehr, sehr holprigen Saisonstart hatten und dann auch irgendwie längere Zeit da unten mit drin hingen. Aber die haben sich echt gefangen. Interessant.
Durchaus eine beeindruckende Entwicklung. Absolut. Muss man jetzt echt mal so sagen. Ich finde das krass. Und so still und heimlich, wie du schon sagst. Klar, die Ravensburger Fans werden das anders sehen. Die werden sagen, also die sind mit Hurra nach oben geschossen. Aber wenn man es als Außenstehender betrachtet, dann ist es echt erstaunlich, wie Ravensburg einfach so Sieg um Sieg holt und
ja, so irgendwie so unterm Radar auch.
Gell? Ja, richtig.
An jedem Spieltag, da haben sie wieder 3 Punkte geholt oder da mal 2 irgendwie. Und bis du schaust, sind sie jetzt auf Platz 4.
Ja, und das auch schon mit 5 Punkten Vorsprung auf uns, auf dem 5. Platz. Also das ist echt erstaunlich und aller Ehren wert. Das ist eine Entwicklung, in der, in dieser Ausgeprägtheit sieht man das eher selten tatsächlich.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Spielen unserer Eisbären und damit beschließen wir dann auch die heutige Folge. Jetzt sind wir gerade genau bei einer Stunde, also habe ich nicht so viel versprochen eingangs. Ja, wir haben ja schon ein paar Spiele quasi thematisiert. Jetzt starten wir aber tatsächlich am Dienstag mit dem Dienstagsspiel zu Hause gegen den EC Bad Nauheim um 20 Uhr. Ist hier Bulli in der Donauarena. Wir hoffen natürlich, dass jeder vor dem Spiel noch unseren Podcast gehört hat.
Ja, natürlich.
Weiter geht es dann eben mit besagtem Retro-Spieltag am Freitag, den 13.02., ebenfalls wieder um 20 Uhr, Eisbären Regensburg gegen Eispiraten Crimmitschau. Gefolgt vom zweiten Highlight an diesem Wochenende, dem Sonderzug nach Bietigheim. Wir haben es vorher ja schon gesagt, Spielbeginn in Bietigheim ist um 17 Uhr. Und ja, das Wochenende drauf kommt schon wieder zu einem Derby. Eisbären gegen Blue Devils aus Weiden am Freitag, den 20.02. um 20 Uhr in der Donauarena. Und den darauffolgenden Sonntag dann, den 22.02., geht es um 17 Uhr ins Allgäu zu oder nach Kaufbeuren zum aktuellen Tabellenschlusslicht. Ja, sind wieder interessante Spiele, in denen wir eigentlich Punkte holen
Müssen.
müssen, sollten,
Ja.
können. Vielleicht ganz kurz abschließend noch, was denkst du, wie viele Punkte werden wir aus den Spielen holen und werden wir so viele holen, dass wir mehr oder weniger den Klassenerhalt damit schon sicher haben?
Also bei zweiterem, da würde ich mich festlegen, wenn unsere nächste Folge erscheint, haben wir den Klassenhalt in der Tasche. Bei der Punkteausbeute aus den Spielen, ja, wir wissen natürlich auch, dass unsere Eisbären sich ein bisschen härter tun gegen Teams, die vermeintlich schlechter sind. Und da sind jetzt ein paar dabei. Wir spielen ja gegen Bad Nauheim, Crimmitschau, Weiden und Kaufbeuren. Das sind alles Teams, die unten drin stecken. Aber ich denke, ja, es werden 7 bis 9 Punkte,
Das ist doch
sage
mal
ich
eine
jetzt mal
Aussage.
vorsichtig. Ja. Denkst du denn, wir haben bis zur nächsten Folge den Klassenerhalt sicher? Das ist eine klare Aussage.
Gibt es nichts
Sehr gut.
hinzuzufügen. Ich
Sehr
glaube, dafür
schön.
ist die Mannschaft einfach zu gefestigt mittlerweile und lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.
Das glaube ich auch.
Und dementsprechend, ja, hat es mir jetzt heute auf jeden Fall wieder extrem viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir dann hoffentlich über den eingetüteten Klassenerhalt sprechen können.
Das wäre sehr angenehm.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass es euch auch wieder gefallen hat und hört es gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Folgt uns in den sozialen Medien und bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Servus, pfiat euch.